Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Und in unserer Mini-Vorbesprechung gerade haben Tom Glö und ich festgestellt, dass das tatsächlich Toms erster Auftritt in diesem Podcast ist. Das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Hallo Tom.
Ja, hallo. Guten Tag. Aber es ist so.
Aber es ist so. Wir reden ein bisschen gleich über... Arbeitstitel dieser Folge ist Erziehung nach Auschwitz von einem Radiovortrag vor 60 Jahren zu einer lebhaften Diskussion unter Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern heute. Und wir tragen diese Diskussion, die wir in der Hochschuldidaktik Sachsen haben, jetzt in diesen Podcast und in diese zu Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bevor wir damit aber starten, Tom, unsere übliche Frage zum Warmwerden. Was macht eine gute Hochschullehre für dich aus?
Ja, das ist ja wahrscheinlich eine Frage, die im hochschuldidaktischen Podcast nicht fehlen darf. Also ich würde sagen, aus meiner Sicht, also aus einer persönlichen oder ja auch einer professionell gespeisten Sicht, vielleicht noch eines Hochschuldidaktikers und auch ein bisschen Lehrerfahrenen, würde ich sagen, gute Hochschullehre ist eine Lehre, die wo Lernende vielleicht danach sagen können, ja, das hat was oder es hatte was mit mir, mit meinem gegenwärtigen und vielleicht zukünftigen beruflichen, aber auch gesellschaftlichen Leben zu tun. Und das heißt auch, dass die Lernenden einen Bezug zwischen der Sache, die sie ja eigentlich lernen, der Sache oder den Kompetenzen, die vermittelt werden sollen, sich selbst und ihrer Lebenswelt herstellen können. Im Idealfall würde ich sogar sagen, wenn das im Seminar, Übung oder Vorlesung passiert, ist vielleicht die Sicht auf die Welt danach, mag es sein, vielleicht nur en Detail, aber vielleicht eine etwas andere. Vielleicht wurde eine Frage entschlüsselt oder eine neue Frage aufgeworfen. Vielleicht wurde ein fachspezifisches Problem geklärt. Und man könnte auch sagen, oder ich könnte es nochmal anders formulieren, gute Hochschullehre entmystifiziert vielleicht und klärt fachlich, aber auch darüber hinaus auf.
Wow. Ja, so. Ja. Mhm. Das ist ja schon mal eine Messlatte und auch vielleicht eine Messlatte für uns und unsere weitere Diskussion heute. Weil so ein Beitrag zur Entmystifizierung leistet vielleicht diese Podcast-Folge heute auch auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das falsch. Einleitend für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht von mir noch, wie es zu dieser Folge und dieser Idee gekommen ist. Wir haben in der Hochschuldidaktik Sachsen eine Runde, die trifft sich so alle 4 bis 6 Wochen. Da treffe ich mich für 2-3 Stunden an einem Nachmittag mit allen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern, die hier im Haus sitzen. Das sind ja gar nicht alle der Hochschuldidaktik Sachsen, sondern die, die hier im Haus, in der Geschäftsstelle immer so dieses gesamte sächsische Netzwerk im Blick haben. Und wir überlegen uns immer mal wieder, wie halten wir dieses Meeting auch relativ aktiv und setzen in diesem Meeting auch Impulse, die uns wichtig sind, weil es uns nicht darum geht, dass es irgend so ein Reporting-Meeting ist. Jeder erzählt mal, was er so macht, damit ich weiß, was machen die einzelnen Mitarbeiter hier im Haus. Und zu Beginn des Jahres haben wir überlegt, es wäre doch ganz cool, wenn immer zu Beginn einer von uns einen Text vorstellt, den er oder sie gerade gelesen hat und der uns irgendwie beschäftigt. Und das Du warst, glaube ich, der dritte oder der vierte in der Reihe, der das gemacht hat. Und alle anderen haben so klassisch, ne, ich habe da gerade einen neuen Beitrag von irgendeiner Tagung oder Konferenz mitgebracht oder da ist ja gerade so eine neue Publikation erschienen. Und du hast dich dann aber entschieden, in die Publikationen Erziehung nach Auschwitz und Erziehung zur Mündigkeit nochmal reinzugucken von Adorno und uns daraus was vorzustellen. Warum ist es dir wichtig, dass Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker gemeinsam nochmal auf diese Texte draufschauen?
Also zur Vollständigkeit und vielleicht auch der Transparenz halber kann ich vielleicht auch sagen, dass ich mich gefragt habe, Mensch, was mache ich denn jetzt mit dieser Textvorstellung? Ich hatte natürlich, wie das oft ist, noch viele andere Sachen auf dem Tisch und im ersten Moment war die Motivation so, oh, ach so, jetzt ja auch das noch vorbereiten. Und dann fiel tatsächlich mein Blick auf dieses Buch, was hier bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Vielleicht liegt das auch ein bisschen in meiner Fachgeschichte. Ich komme eben aus einem soziologischen, historischen und auch politikwissenschaftlichen Hintergrund und habe schon immer auch mich für kritische Theorie oder Adorno interessiert und später auch so ein bisschen, zumindest soweit es die Zeit zuließ, dafür interessiert, was die eigentlich zu Hochschule und Hochschulbildung und überhaupt Erziehung und Bildung zu sagen haben. Und da habe ich gesagt, okay, warum muss man eigentlich, oder es hat ja keiner gesagt, dass ich einen Text nehmen sollte oder muss, der jetzt ganz aktuell, brandaktuell ist, oder jedenfalls, was das Druckdatum angeht, brandaktuell ist. Und habe im zweiten Schritt gedacht, naja, vielleicht ist ja Adorno noch brandaktuell. Und das war mir in dem Moment jetzt gar nicht so klar, ob es so ist oder ob es so nicht so ist. Aber ich habe mich dann eben dazu entschieden, diesen doch etwas angestaubten Text vorzustellen. Und also das hat, glaube ich, schon auch ganz aktuelle Gründe. Also ich glaube schon, dass wir im Moment in einer Zeit leben, die ja von vielfältigen Krisen geprägt ist, kann man, glaube ich, schon sagen. Und dass wir als Menschen als Menschheit vor der Herausforderung stehen, diese Krisen zu meistern, wenn man jetzt nur einmal den Begriff Klimakrise nennt. Das ist vielleicht das, was jetzt am allgegenwärtigsten ist, aber es würden sicherlich noch andere Krisen einfallen. Und in den zweiten Schritt kann es ja aber nicht nur darum gehen, diese Krisen irgendwie zu meistern, sondern sie zu meistern und dabei nicht der autoritären Versuchen zu erliegen. Naja, und da sind einfach im Moment begründete Zweifel angebracht, dass das ohne Anstrengung möglich ist. Und vor diesem Hintergrund habe ich einfach gedacht, ja, es lohnt mal wieder einen Blick in dieses Buch zu werfen und das auch mit Zeitgenössinnen und Kolleginnen der Profession zu diskutieren. Und jetzt nicht, um eine allgegenwärtige oder eine ewige Wahrheit da drin zu finden, sondern einfach, um herauszufinden, was von dem, was damals gesagt wurde, für heute vielleicht noch interessant sein kann. Und die kritische Theorie sich ja durchaus als Zeitdiagnostik verstanden hat und dann komme ich so zum letzten Punkt, der mir dann in der Hinsicht noch so gegenwärtig geworden ist oder ja, den ich auch, der mir immer ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, den ich aber vielleicht noch nicht so ganz formulieren konnte. Also immer, wenn wir von 21st Century Skills oder Skills for Tomorrow oder Future Skills sprechen oder wie wir es eben nennen wollen, was ja auch wichtig ist, also Menschen dafür bereit zu machen, für das, was auf sie zukommt, fällt manchmal ein bisschen hinten runter, erstmal sich zu gegenwärtigen, was eigentlich gerade ist. Also eine Zeitdiagnostik. Und ja, das war so die Idee, dass man in diesem Zusammenhang auch da nochmal hereinschauen könnte.
Okay, wenn wir uns jetzt an die Zeitdiagnostik machen würden, wir zwei, dann würde der Podcast, glaube ich, auf jeden Fall gleich seine 30 Minuten Länge sprengen. Es ist ja vielleicht sowieso ein bisschen anmaßend, diese Diskussion jetzt in 30 Minuten zu packen. Aber eine Konsequenz aus unserer Diskussion war eben auch, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich bietet es sich total an, daraus mal eine Podcast-Folge zu machen. Was ich tatsächlich in der Vorbereitung methodisch spannend fand, ist, dass es eben wirklich auf das Jahr genau 60 Jahre her ist, dass diese Sache ja als Radiovortrag gestartet ist. Also Adorno ist ja auch in die populärwissenschaftliche Verbreitung gegangen, weil es ihm irgendwie ein Anliegen war, dass es eben nicht nur unter Akademikerinnen und Akademikern diskutiert wird, was er dazu sagen hat, sondern in die Breite getragen wird. Mhm. Und das ist ja, soweit ich das weiß, und du bist da der Spezialist mehr als ich, eben die Grundlage gewesen für diese beiden Publikationen. Du hast dann, weil du tatsächlich ja auch in diesem Jofix, den wir da haben, nur eine Viertelstunde dafür hattest, das nochmal zu so Thesen runtergebrochen, wo du sagtest, das wäre dir ein ganz guter Einstieg, um mit uns Kolleginnen und Kollegen dazu zu diskutieren. Magst du mal eine von diesen Thesen, die dir wichtig ist, hier auch nochmal benennen? Also es waren, glaube ich, 8 oder 10 Thesen. Wir werden sie nicht alle besprechen können jetzt hier in der halben Stunde, aber vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, genau. Es waren 8 oder 10 Thesen. Ich habe ein paar jetzt so vorbereitet. Vielleicht kann man ganz kurz, ich meine, du hast es gerade schon angeschnitten, aber ganz kurz noch was zu dem Text sagen. Der ist 1966 erschienen, jedenfalls also Erziehung nach Auschwitz, der Text, und Erziehung zur Mündigkeit 1969. Und was besonders spannend ist, dass am 1965 ja der Auschwitz-Prozess stattgefunden hat und das Urteil gesprochen wurde gegen 20 Menschen, die in Auschwitz oder Täter in Auschwitz waren. Und dass man vielleicht sogar als eine Zäsur der Bundesrepublik sehen kann, dass eben passive Verdrängung und aktive Verleugnung so ein bisschen abgelöst wurde, dass das eben in die Öffentlichkeit kam. Und ich glaube auch aus diesem aus diesen Details, die ja auch in der Recherche und der staatsanwaltlichen Anklage und so weiter, wurden ja auch Schriften von Überlebenden übersetzt und so weiter, dass das vielleicht auch sogar bei Adorno persönlich zu, ja, auch nochmal, jedenfalls was die Details der Einsicht angeht, zu einem Schock geführt hat vielleicht sogar und er eben da aufklärerisch auch tätig geworden ist und tätig werden sollte. Und was auf jeden Fall ein ganz allgemeiner und wichtiger Ausspruch ist, warum es auch heute noch wichtig ist, ist der, dass eben Adorno zunächst die These aufstellt, Demokratie beruht auf Willensbildung jedes Einzelnen, soll dabei nicht Unvernunft resultieren, sondern die Fähigkeit und der Mut des Einzelnen, sich seines Verstandes zu bedienen, vorausgesetzt. Also wir brauchen eine Willensbildung jedes Einzelnen, wenn in der Demokratie eine vernünftige Demokratie entstehen soll. Und das, würde ich sagen, gilt ja auch heute auf jeden Fall.
Ja, was machen wir dann? Oder warum ist es wichtig, dass wir uns als Hochschuldidaktikerinnen mit dieser These mal wieder beschäftigen? Warum ist das für unseren Arbeitsalltag relevant?
Also ich glaube, oder das, was vielleicht, wenn ich jetzt an unser internes Meeting zurückdenke, und jetzt auch überlege, was allgemein im Moment für einen Diskurs auch in der Hochschule und Hochschuldidaktik vorherrscht, ist, dass eben Hochschulbildung nicht nur Fachbildung ist, sondern auch einen gewissen Beitrag dazu leistet, und das sagt ja auch das Hochschulrahmengesetz, dass sich junge Menschen in einem demokratisch-liberalen Rechtsstaat einbringen und zurechtfinden können sollen. Und deswegen, ja, und das findet sich in Abwandlung in den Landeshochschulgesetzen, ist es, glaube ich, wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist lange, lange Zeit vielleicht als nicht so relevant oder als Selbstläufer gesehen worden. Und möglicherweise ist es aus gegebenem Anlass im Moment ja virulenter als zuvor.
Okay. Mir fallen zwei Sachen ein. Erstens, doch, es war ein Schritt zurück, als du das gerade eingeleitet hast, bis wir überhaupt zu dem Thema Willensbildung gekommen sind. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal total spannend, eine andere Ebene, auf der wir das drauf gucken. Tom und ich, das können wir, glaube ich, verraten, sind beide in der alten Bundesrepublik geboren. Mhm. Das heißt, diese hochschulische Geschichte und Bildungsgeschichte der Bundesrepublik ist uns beiden wahrscheinlich vertrauter, obwohl wir jetzt beide in Leipzig sitzen. Und es war interessanterweise auch in der Runde gleich eine Diskussion, was da in den 60er Jahren in der Bundesrepublik passiert ist und ist Ähnliches in der DDR passiert. Wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen, aber auch das ist ja nochmal eine spannende Diskussionsebene, die man weiter ausführen könnte. Ja. Wenn du jetzt gerade das nochmal geschildert hast, die Herausforderung und die Bedeutung der Willensbildung jedes Einzelnen, um eine Demokratie zu haben und Demokratie zu leben, wie wir sie uns vorstellen. Und was du ganz zu Beginn mal gesagt hast, ist etwas, was ich ja auch häufig sage, was ich zum Beispiel persönlich lange auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Demokratie ist auch verdammt viel Arbeit.
Genau.
Und das haben wir, also ich gehöre zu der Generation an, Ende der 70er Jahre geboren, Demokratie war irgendwie immer so da.
Ja.
Und zu merken, das ist Arbeit und man sollte da, wenn man in einer Demokratie leben möchte, auch jeder einzelne von uns Arbeit reinstecken, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Du atmest schon, dann lasse ich dich gleich was sagen.
Genau, also da könnte man einfach mit dem Autor, um den es hier geht, noch ergänzen, ne? Also er zielt darauf ab, auf einerseits, dass es ganz wichtig ist, in der frühkindlichen Erziehung tätig zu werden, aber er sagt auch ganz klar, in der allgemeinen Aufklärung. Und damit meint er eigentlich, wenn man die sekundäre Literatur auch paraphrasiert, immer und immer wieder politische Bildung und sich immer wieder einzubringen, auseinanderzusetzen, zu reflektieren. Und letztendlich ist das eben auch oder ein Ort, wo das stattfinden muss, letztendlich die Hochschule.
Ja, das ist ja durchaus meine Wahrnehmung. Gibt es dann Menschen, die darauf reagieren würden, ja, aber was hat denn politische Bildung in der Hochschule zu suchen? Du hast jetzt klar gesagt, es ist eindeutig ein Auftrag in Hochschule. Kannst du das, falls wir beide sind da zu sehr einer Meinung, dass ich da jetzt die Gegenargumente fahren könnte, aber wir beide wissen um diese Gegenargumente. Wenn die jetzt kämen, wie würdest du dem begegnen?
Naja, zunächst würde ich, glaube ich, schon auf rechtliche Rahmenbedingungen verweisen und nochmal klar machen, dass es eben bei dieser Art der politischen Bildung oder der demokratischen Bildung nicht um politische Arbeit im parteipolitischen Sinne geht, sondern eben im Sinne von Partizipation, Urteilsfähigkeit, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung, eigentlich auch Dinge, die im Grundgesetz verankert sind. Das wäre so, glaube ich, mein Argument dagegen. Und das passt jetzt natürlich ganz wunderbar, weil man jetzt auch wieder mit dem Autor sprechen könnte. Man könnte jetzt die Autorität Adorno hervorholen und sagen, und das ist nämlich das, was er als steilste und vielleicht auch diskussionswürdigste und möglicherweise in der Geschichte der Bildungswissenschaft auch umstrittenste These aufstellt, dass eben die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, die allererste an Erziehung ist. Mhm. Und das Zitat geht weiter, jede Debatte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Und das muss man auch ganz klar sagen, das ist keine Laune von ihm, die da in diesem Radiobeitrag vorkommt, sondern das gibt es also in der negativen Dialektik, eins seiner Hauptwerke, kommt es nochmal in abgewandelter Form vor, wo er seinen kategorischen Imperativ sozusagen formuliert, der dann lautet, Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen eine Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen. Genau, also das betont er auch an verschiedenen Stellen. Diesen Imperativ überhaupt begründen zu wollen, ist so ungeheuerlich, oder die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen, die reine Evidenz dessen, führt eigentlich schon dazu, dass man das gar nicht begründen muss. Das ist jedenfalls seine These.
Ja, du hattest auch als eine der Thesen, die habe ich mir hier noch aufgeschrieben dabei, Auschwitz ist die Barbarei, die Bedingung lebt in der Gesellschaft fort.
Ganz genau, das ist dann eben das Problem an der ganzen Sache, sage ich jetzt mal. Könnte man ja sagen, ja, okay, Auschwitz soll sich nicht wiederholen. Das war ein einmaliger Unfall oder ein Einzelfall, das wird schon nicht passieren. Aber das genau ist Teil seiner Ausführung auch der beiden Texte, dass es eben tief ins Bewusstsein, und das ist jetzt auch wieder ein Zitat, Bewusstsein und Unbewusstsein, jedes einzelnen Menschen und des Zivilisationsprozesses eingeschrieben ist, dass es eben sich dialektisch in diesem Zivilisationsprozess die wahre Aufklärung oder ja Aufklärung und die Barbarei aufhebt. Und es eben, das ist dann eigentlich die zweite These, die er dann auch in dem Text oder die ich aus dem Text für mich rausgearbeitet habe, Auschwitz eben kein Rückfall in die Barbarei ist, sondern die Möglichkeit zu dieser Barbarei existiert in der Zivilisation fort. Und deswegen ist es eben auch so eine wichtige, genau, daraus letztendlich erst ergibt sich die Wichtigkeit, auch sich dessen bewusst zu werden und auf verschiedenen Ebenen sich dagegen zu oder dafür zu engagieren, dass es eben nicht mehr sei. Genau.
Ja. Naja, und das ist ja. Jetzt, man könnte ja sehr naiv daran gehen und sagen, naja, also auf dem Gelände wird schon das Gleiche nicht wieder passieren, wenn man jetzt wirklich den Ort Auschwitz nimmt. Ne? Genau. Aber es ist ja eben es ist eben überall da und es ist überall die Option, dass es etwas anderes passiert, was aber das Gleiche oder dem ähnlich ist, was wir eigentlich mit Auschwitz als, wie Adorno es sagt, als Barbarei konstatieren können, als geschichtlichen Fakt.
Ja, genau. Das ist dann eben also die dialektische Seite oder die destruktive Seite der Zivilisation oder der Aufklärung. Und er nennt selber zwei historische Beispiele. Ein vergangenes historisches Beispiel, der Völkermord an den Armeniern, wo er auch nochmal ganz klar anprangert, auch die deutschen Behörden und Konsulate wussten, was vor sich geht und es wurde nichts unternommen. Und es ist auf gar keinen Fall eine Gleichsetzung, aber es ist eben eine gleiche Logik dieses destruktiven Potenzials. die Drohung mit der absoluten Vernichtung der Atombombe. Ne? Und das ist ja auch was, was man also gerade vor nicht langer Zeit jedenfalls wieder beobachten konnte. Kann man sich ja streiten, okay, war das eine Drohung auf einer strategischen Ebene oder. Aber ja, da steht die Welt natürlich nach wie vor ein destruktives Potenzial zur Verfügung, was unbeschreiblich ist, würde ich schon sagen.
Ja, und du hast einleitend eine Krise erwähnt, die Klimakrise. Mhm. Es gibt ja auch genug, die eben einfach sagen, es geht ja eben um diese Situation von Polykrisen und sich in diesen Polykrisen auch als Akademikerin, Akademiker, als Studierender, als junger Mensch dann eben auch zurechtzufinden. Aber eben auch die Frage, welche Rolle haben wir dort, die Hochschullehre begleiten und Lehrentwicklung mitgestalten. Ich war selber ja vor einigen Wochen auf der ISET-Tagung und habe für mich die Brücke geschlagen, als du dann die Thesen vorgestellt hast und die Literatur vorgestellt hast, mit der du dich auseinandergesetzt hast, dass dort eben ein Kollege aus den USA das Wort oder eben schilderte, wie Kollegen deportiert werden und Studierende. Mhm. Und allein das Wort erinnerte mich an historische Gegebenheiten, wo ich sehr wachgerüttelt wurde und an deine These denken musste, die ich jetzt gerade ja nochmal zitiert hatte. Du hast aber auch vor einigen Minuten gesagt, für dich ist es wichtig, wenn wir jetzt so über 21st Century Skills, Skills for Tomorrow und sowas reden, erstmal eine Zeitdiagnostik vorzunehmen. Jetzt frage ich mich, die Zeitdiagnostik von Adorno kann man vielleicht einigermaßen nachvollziehen. Wir schreiben das Jahr 1966, die alte Bundesrepublik, die Radiovorträge, diese beiden Publikationen, die daraus entstanden sind. Was ist denn die Zeitdiagnostik von Tom Glö in diesem ganzen Konstrukt jetzt? Außer die Tatsache, dass du sagst, da wieder nochmal reingucken in die Publikationen macht durchaus Sinn. Aber was ist deine Zeitdiagnostik? Ich spitze es nochmal eine Stelle mehr zu, vor allem wenn wir wissen, dass die aktuelle Generation von Studierenden ganz anders abzuholen ist, als auch du und ich als Studierende abzuholen waren. Das sind Studierende, die nach der Covid-19-Pandemie nochmal verstärkt durch KI und AI, durch Digitalität auch die Frage eben, wofür eigentlich eine Beruflichkeit, warum mache ich eine Beruflichkeit, dieses dadurch erreiche ich irgendwas, also wo alles anders, ich will ja gar nicht sagen von allen, aber doch anders diskutiert und in Frage gestellt wird. Ich habe eben irgendwann schon mal nach rechts gegriffen, wo das Buch liegt von Hartmut Rosa, was ich gerade lese, zu Situation und Konstellation vom Verschwinden der Spielräume, was ich im Diskurs mit deinen Thesen super spannend finde zu lesen, der das nämlich auch aufgreift in seinem Buch. Und die Krise besteht im Kern darin, so sagt er, ich zitiere, dass viele Menschen die Hoffnung, sich in der und durch die Arbeit Handelnden selbst verwirklichen zu können, aufgegeben haben. Und das finde ich ist auch super spannend, wenn wir darüber denken, Zeitdiagnostik und was heißt denn das für Hochschullehre heute?
Ja.
Ich erwarte keine finale Antwort. Wenn du die hättest, könntest du persönlich oder das HDS damit, glaube ich, um die Häuser ziehen.
Das stimmt, ja, das wäre schön. Naja, also ich glaube schon, dass also nach wie vor Kerne auch aus diesen Überlegungen Adornos eine Berechtigung heute haben. Also wie wir eben schon gesagt haben, die Texte sind von 66, 69. Seitdem ist natürlich technologisch viel passiert. Es ist auch, was Erinnerungsarbeit angeht, viel passiert. Aber das, was er ja eigentlich kritisiert oder was ja eigentlich seine überhaupt erst das auslöst, dass er sich aufs Subjekt wendet und sagt, wir müssen bei den Subjekten ansetzen, dass eben die gesellschaftlichen Verhältnisse sich erstmal so ein bisschen hermetisch zeigen und man da gar nicht so unbedingt im Moment ran kann. Das würde ich sagen, stimmt schon. Und auch gerade eigentlich, was Digitalisierung und KI angeht, da stehen wir, glaube ich, schon vor der Frage, inwiefern sind wir in der Lage, wirklich selbst das noch zu steuern, also für unsere Zwecke zu steuern, ne, und bewusst einzusetzen, inwiefern komme ich, also das, ja, also auch bei der technologischen Geschwindigkeit mit meiner eigenen Urteilsfähigkeit und Beurteilung der Tools hinterher sozusagen. Und inwiefern schaffen wir das, und das glaube ich ist bei KI und Digitalität an sich ein großes Thema. Technik zugunsten der Verbesserung der Lebensumstände des Menschen einzusetzen und nicht, dass scheinbar die Technik so ein Eigenleben entwickelt oder wir gar nicht mehr durchsteigen, was macht die Technik jetzt eigentlich mit uns oder mit unserer Gesellschaft vielmehr vielleicht.
Ja, und der Einsatz zu, dass es dem Menschen Tom oder dem Menschen Claudia als Lehrende damit gut geht, ist ja vielleicht auch nochmal was anderes als das, was die Studierenden, ne? Also genau. das ist ja eine wahnsinnig eine große Diversität. Was heißt das zu unserem Guten oder zu unseren Gunsten einsetzen? Du hattest auch die wunderbare These 8, war es bei dir dabei. Das Verhältnis zur Technik ist zu einem undurchschauten Fetisch geworden. Das könnte man ja heute, glaube ich, genauso gut an die Wand schreiben.
Ja, genau. Ich habe die jetzt nicht explizit genannt gerade, aber darauf wollte ich natürlich ein bisschen hinaus, oder die war mir im Hinterkopf. Ganz genau. Also das ist eine These, die nach wie vor hochaktuell ist, würde ich sagen, ja.
Wir sind dann auch in unserer Diskussion, das wollen wir ja den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten, und du hast das eben immer schon wieder mit angedeutet. Ich fasse es jetzt nur noch mal zusammen, weil unsere halbe Stunde tatsächlich gleich schon vorbei ist. Wir haben viel über Selbstständigkeit und kritisches Denken geredet. Wir haben, was ich eben schon mal angesprochen habe, darüber gesprochen, was heißt das eigentlich mit einer Sozialisation in der alten Bundesrepublik, in der DDR, in anderen europäischen Ländern, aus denen Menschen in unserem Team sind oder auch international und die an unseren Hochschulen sind. Also wie unterschiedlich sind wir auch sozialisiert? Was bringen wir da mit, dass wir auch mit sowas wie Selbstständigkeit, kritischem Denken statt Autoritäten, Mehrheiten oder anderen Kontexten einfach blind zu folgen, da anders mit umgehen? Ne? Auch das war eine Diskussion. Was heißt das mit internationalen Studierenden? Was bringen die da eventuell an ganz anderen Erfahrungen mit? Auch dieses, sich selber immer wieder zu hinterfragen. Und dann haben wir festgestellt, das können wir, glaube ich, auch sagen, dass wir durchaus sehen, dass wir diesen Grundgedanken mit einer gewissen Selbstverständlichkeit vielleicht heute auch in unseren Angeboten, in unseren Programmen, auch in der Hochschullehre ja drin haben. Du hast vom Hochschulrahmengesetz ersten gesprochen, von den Landesgesetzen, auch wenn wir sehen, wie heute Studiengänge gemacht werden, wie es um Studierendenpartizipation geht und nicht einfach nur der Student als Aufnehmender von exzellentem Fachwissen oder auch übergeordnetem Wissen von Lehrenden da ist. Da ist ja schon ganz viel da, und trotzdem sich diese Brille wieder mal aufzusetzen und sich zu fragen, warum ist das da und schätzen wir das weit genug und gut genug ein oder können wir da an gewissen Schrauben in diesem gesamten Bild noch drehen? Das fand ich tatsächlich nochmal ein ganz, ganz spannender Moment an der Diskussion, die wir mit den Kolleginnen hatten und die wir beide jetzt versucht haben, ein bisschen in den Podcast zu tragen.
Genau, ja. Also was dazu einfach gut passt, wenn die Zeit noch ganz kurz ist, ist die vierte These oder so, dass Adorno dann eben sagt, Erziehung wäre sinnvoll überhaupt nur als eine zur kritischen Selbstreflexion, und dann das untermauert, was das alles heißt und was es nicht heißt. Und dass das tatsächlich ja keine banale Sache ist und auch Selbstbestimmung eine Fähigkeit zur Selbstbestimmung mit sich bringt, eine Bereitschaft zum Nicht-Mitmachen, erst den Kollektiven sehr skeptisch gegenüber. Also genau, das ist vielleicht noch was gerade in der Hochschulbildung eine Leitplanke sein könnte, wenn man das will.
Und da würde ich es jetzt inhaltlich auch fast schon stehen lassen, außer dass ich mir natürlich nicht verkneifen kann, dass ich als Bildungswissenschaftlerin mich auch viel damit beschäftigt habe, warum spricht er von Erziehung und warum sprechen wir heute oder ich heute viel lieber von Bildung. Auch darüber könnte man sich, glaube ich, noch mal locker eine halbe Stunde unterhalten. Wir kommen aber zum Ende auf jeden Fall dieser Folge. Vielleicht haben wir ja aber auch den einen oder die andere ein bisschen angeteasert mit unserer Diskussion heute. Wenn das der Fall ist, melden Sie sich, meldet ihr euch gerne. Wir nehmen auch gerne mit Kolleginnen und Kollegen weitere Folgen in diesem Themenspektrum auf und holen auch gerne ein drittes in diese Diskussionsrunde mit Tom und mir rein. Ich mag die Folge aber nicht schließen, Tom, ohne unsere klassische Abschlussfrage zu stellen, die durchaus ja zu dem passt, was wir hier gerade diskutiert haben. Welche eine und wirklich nur eine Veränderung in der Lehre hätte für dich das größte Transformationspotenzial und warum ist sie noch nicht Realität?
Ja, also da komme ich jetzt ein bisschen nicht, also komme ich jetzt schlecht aus meiner Vorprägung der Beschäftigung der Inhalte sozusagen raus. Also was mich tatsächlich stutzig gemacht hat, ist, dass eben, was ich ja gerade gesagt habe, ne, dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zum kritischen Denken ganz viel eingefordert wird bei Adorno. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, was auch aktuell in der Hochschullehre en vogue ist, ist es ja durchaus, kritisches Denken ist ja in vielen Kompetenzrastern ein wichtiges Ding so. Und da habe ich mich so gefragt, wie soll ich sagen, dieses kritische Denken wirklich so zu so einer Entfaltung kommen zu lassen. Und das würde, glaube ich, einiges ändern. Und dem kritischen Denken, und warum ist es, genau, ist der zweite Teil der Frage, warum ist es noch nicht Realität? Vielleicht fehlt im Moment ein bisschen die Zeit dafür.
Okay.
Diese Ruhe und diese Zeit zu nehmen, weil kritisch denken heißt ja auch auf Widerspruch. Und Widerspruch heißt Diskussion. Und Diskussionen sind anstrengend. Und da sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang eingestiegen sind. Demokratie und kritisches Denken ist manchmal anstrengend und kostet Zeit.
Und manchmal müssen wir es auch wieder lernen.
Genau, ja.
In diesem Sinne, lieber Tom, vielen herzlichen Dank für diese Premiere. Es war mir eine große Freude, mit dir mal nicht über das Curriculum der HDS oder unsere verschiedensten anderen Projekte zu reden, sondern über Adorno. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ihm das gefallen hätte, dass das so weitergetragen wird. Hoffen wir jedenfalls. Keine Ahnung, ob das eine Kategorie ist, die für ihn wichtig gewesen wäre. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Tschüss.